Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Es funktioniert einfach nicht, die Chemie zwischen Trainer und der Mannschaft. Es ist einfach ganz klar, jeder sieht's und es wird nicht gehandelt. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation, die wir da haben.
Was Jörg aus Viersen da ausspricht, das fühlen wir einen Tag nach dem Nachholspiel gegen Hoffenheim wahrscheinlich alle. 9 Spiele in Folge ohne Sieg. Werder ist nur noch 3 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Und dann dieses Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. 40 Minuten in Überzahl und trotzdem kommt offensiv fast nichts. 19 Torschüsse stehen am Ende, nur 2 davon gehen wirklich aufs Tor. Das tut weh, das geht tief rein, lässt viele von euch ziemlich sprachlos zurück. Wir versuchen heute trotzdem Worte zu finden. Erklärungen, Ansätze, vielleicht zeigen wir auch Grenzen auf. Wobei es ehrlich gesagt immer schwerer fällt, die Baustellen jede Woche neu aufzuzählen, wenn sich im Kern nichts bewegt. Und damit sind wir bei der Frage, die über diesem Spiel, über dieser Phase steht. Ist die Rückendeckung für Horst Steffen noch Stabilität oder schon Stillstand? Und wenn der sportliche Weg nicht mehr stimmt, müssen sich dann nicht auch die Verantwortlichen selbst das Vertrauen entziehen? Darüber sprechen wir mit euch. Eure Nachrichten gingen wie immer an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und wir gehen rein in die Woche der Entscheidung mit meinem Deichstubenkollegen Malte Bürger. Moin Malte erstmal.
Moin Alex.
Du, Jens Day ringt nach der Partie sichtbar mit Worten. Wie gut findest du die noch, nach dem, was da gestern passiert ist?
Ja, auch uns fällt es immer schwieriger oder schwerer zu beschreiben, was da eigentlich los ist. Es ist unerklärlich, dass es jetzt nochmal so einen Schlag ins Gesicht wieder gab. Jeder weiß eigentlich, worum es geht. Zumindest kaufe ich den Spielern das immer noch ab, den Verantwortlichen auch. Und dann so eine Leistung wie gegen Hoffenheim. Klar, einige haben vorher die ganz große Abreibung befürchtet. Die ist es nicht geworden, trotz der personellen Probleme, die es da gab. Und ja, du hast auch phasenweise es hinbekommen, da die Partie einigermaßen ausgeglichen zu gestalten. Aber gerade zweite Halbzeit in Überzahl, 40 Minuten plus 10 Minuten Nachspielzeit, also eigentlich sogar 50 Minuten, hast du es nicht auf die Kette bekommen, da vernünftige Offensivaktionen zu initiieren. Das ist schon sehr, sehr bedenklich. Und man fragt sich wirklich, wie lange das noch so weitergehen soll.
Ja, und deshalb fangen wir auch mal mit dem Elefanten im Raum an. Das Spiel am kommenden Samstag hat ja ohne Frage sowas wie einen Endspielcharakter für Steffen. Clemens Fritz hat ihm gestern noch und damit vielleicht ja auch sich selbst sein Vertrauen ausgesprochen, weil er sagt, er glaube an die Arbeit von Horst Steffen und auch an sein Vorgehen. Matthias aus Ostfriesland dazu. Was heute über 70 Minuten auf den Platz gebracht wurde, war trotz der Personalsituation ein Offenbarungseid. Besonders bitter, es fehlt an allen Basics. Fürchterliche Stockfehler im Spielaufbau, fast keine vernünftigen Flanken, keine halbwegs gefährlichen Torschüsse. Was soll man dazu sagen? Jedenfalls nicht das, was Clemens Fritz sich jetzt bei Sky gerade wieder zusammenschwafelt. Schwierige Situation, viele Verletzte, guter Gegner, wir bleiben zusammen, Transfermarkt schwierig, Kritik nehmen wir wahr, bla bla bla. Horst Steffen ist im Grunde die arme Sau, aber wenn am Wochenende nichts geholt wird, muss er gegangen werden, obwohl für mich die sportliche Leitung die Alleinschuld trägt. Frage, wer ist verantwortlich für den Kader? Fritz, Niemeyer, Jahns. Ich meine nicht Mitarbeit bei der Kaderzusammenstellung. Noch eine Frage, wie schätzt ihr die Aussicht, Faninitiative, Petition für eine außerordentliche Mitgliederversammlung, in welcher die Arbeit des aktuellen Geschäftsführers Profifußball Clemens Fritz evaluiert werden soll, auf Umsetzbarkeit ein? Wow, langer Beitrag, war viel drin. Genau. Die Initiative, die er zuletzt anspricht, würde ich auch gerne zuletzt ansprechen. Gehen wir chronologisch vor. Zunächst ging es um die öffentlichen Aussagen von Clemens Fritz, die bei vielen wirklich nur noch so als leere Durchhalteparole ankommen. Wie groß ist aus deiner Sicht gerade die Lücke zwischen dem, was sportlich passiert und dem, was öffentlich kommuniziert wird? Ist das noch eine legitime Beruhigung, würdest du sagen, oder wirkt das inzwischen eher realitätsfern?
Nee, eine leere Durchhalteparole würde ich das nicht nennen, tatsächlich. Also ich habe ja gestern auch noch mal mit Clemens sprechen können, mit den Kollegen zusammen, und da steht niemand, der das einfach nur wegmoderieren will. Dem ist anzumerken, dass der unbedingt was bewegen will, dass der kämpfen will. Der war Profi jahrelang genug, der weiß, wie schlecht man sich als Spieler in solchen Situationen fühlt, und der will unbedingt da was bewegen. Aber natürlich merkt er auch, dass die Argumentationsgrundlage immer dünner wird. Er beruft sich weiter auf das, auf die wenigen ordentlichen Momente, die man halt gesehen hat. Aber das muss ein Mensch in seiner Position auch tun. Er kann nicht öffentlich alles komplett schlecht reden, dann steuerst du endgültig in eine schlechte Phase. Aber natürlich, wie du auch schon gesagt hast, dieser Endspielcharakter, der ist unausgesprochen bislang, aber das Gefühl verbreitet sich natürlich, dass mit einer Niederlage gegen Gladbach am Wochenende die Wahrscheinlichkeit ja doch sehr, sehr groß ist, dass dann der Trainer seinen Stuhl räumen muss, weil du es anders einfach gar nicht mehr moderieren könntest. Es sei denn, du stellst dich dann hin und sagst, okay, ohne Wenn und Aber, wir gehen diesen Weg zu Ende, wo auch immer er uns dann hinführt, ist eine Möglichkeit, aber kann dann eben genauso übel weitergehen, wie es im Moment aussieht. Ob sich Werder das wirklich leisten will, ist fraglich. Und eben weil man diese Erfahrung aus dem Abstiegsjahr hat, wo man ja wirklich sehr, sehr lange an Florian Kohfeldt festgehalten hat, um dann ja einen Spieltag vor Schluss zu sagen, Mensch, Thomas Schaaf, bring du das Ding nochmal irgendwie zu Ende. Ich glaube, diese Erfahrung möchte man nicht noch einmal machen, nichts unversucht lassen. Insofern glaube ich auch, dass Horst Steffen nicht der, schon gar nicht der allein Schuldige ist an dieser Misere, die im Moment da in Bremen zu erleben ist. Aber er dann derjenige sein wird, der den Platz räumen müsste, wenn Werder denn wirklich verliert. Also da ist noch viel Konjunktiv im Spiel. Aber dafür muss es eben deutlich besser werden. Und da fehlt auch mir mittlerweile die Fantasie, wie das denn möglichst schnell gelingen soll.
Die Argumente gehen aus. Du hast die Kohfeldt-Historie angesprochen und manche denken schon einen Schritt weiter, wie beispielsweise Thomas aus Wacken, der nämlich mal den Namen Thomas Schaaf, den du gerade schon genannt hast, wieder reinwirft, weil er sagt, interimsweise würde er der Mannschaft mal ein bisschen Leben einhauchen. Interessant. Zurück zu Matthias, damit wir jetzt nicht tausend Namen hier kursieren lassen, der die Alleinschuld bei der sportlichen Leitung sieht. Er hat gefragt, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich für diesen Kader? Also wer trägt die Verantwortung dafür, dass gewisse Transferideen nicht aufgehen, dass die Mannschaft nicht funktioniert? Ist es Clemens Fritz als Geschäftsführer, Peter Niemeyer als Leiter Profifußball oder Johannes Jahns als Kaderplaner?
Ja, es ist ein Summenspiel aus allen Faktoren.
Alle, oder?
Also, weil die natürlich dafür federführend verantwortlich sind, wer geholt wird, wer vorher beobachtet wurde, wer für gut befunden wurde, wer vielleicht auch für schlecht befunden wurde und deswegen nicht geholt wurde, wen man sich leisten möchte, wen man sich nicht leisten möchte. Insofern, natürlich sind die dafür verantwortlich und gerade auch, das ist das Thema, was wir immer wieder besprochen haben, dass Horst Steffen diesen Kader eben auch sehr, sehr spät erst zusammen hatte und mit dem dann arbeiten musste, sich eigentlich erst zusammenfinden musste. Und allein das ist ganz normal, dass das Zeit braucht und nicht von Anfang an funktionieren kann. So einen Kader kann Werder sich eben allein aus finanziellen Gründen nicht auf die Beine stellen, der, ja, den du am Donnerstag kaufst und am Samstag gewinnt, der sofort Spiele. Das funktioniert nicht. Deswegen, unschuldig ist der Trainer aber auch nicht, weil er natürlich bessere Lösungen finden sollte, müsste. Andererseits hängen natürlich auch die Spieler komplett mit drin. Da war die zweite Halbzeit gegen Hoffenheim eben exemplarisch. Du darfst von einem Bundesliga-Profi erwarten, dass er Flanken nicht auf Hüfthöhe schlägt, sondern die in die Gefahrenzone bringt und dann auch wirklich für Gefahr sorgt. Das kannst du dem Trainer nicht anlasten, dass die Mannschaft in Überzahl sich im Prinzip in der gegnerischen Hälfte festsetzt, aber trotzdem überhaupt nicht in der Lage ist, da für Gefahr zu sorgen. Da hängt es dann auch wenig davon ab, wer auf welcher Position spielt, sondern da muss einfach, ja, auch Jens Day hat es gestern gesagt, es ist momentan ein Problem der Qualität. Und das ist genauso gnadenlos, das Urteil, wie völlig gerechtfertigt. Es mangelt da an allen Ecken und Enden. Natürlich in erster Linie denkt man da immer, die Stürmer treffen nicht. Aber wie der Ball da überhaupt auch nicht hinkommen kann, weil eben alle nicht in der Lage sind, fast alle zumindest momentan, Flanken zu schlagen, Pässe zu spielen, die den Gegner beschäftigen, das ist schon sehr bedenklich.
Aber die Frage ist ja, was ist die Ursache dafür, dass fehlende Qualität vorherrschend ist im Kader? Da sind wir ja dann wieder bei den Trainingsinhalten vielleicht, bei der Art und Weise, wie der Trainer die Mannschaft erreicht. Oder generell im nächsten Gedankenschritt dabei, dass wir sagen müssen, die Verantwortlichen haben nicht das richtige Spielermaterial in Anführungsstrichen eingekauft.
Das mag sicherlich auf der einen oder anderen Position so stimmen, aber du kannst nicht sagen, dass wäre das Kader komplett schlecht ist. Das verbietet sich einfach, weil diese Spieler alle schon mal gezeigt haben, was sie können und auch in dieser Saison mitunter schon gezeigt haben, dass sie anders spielen können, als sie es im Momentan tun. Und in der Vergangenheit war das ja auch so. Also sind ja auch noch Spieler da, die unter Ole Werner beispielsweise in den vergangenen Jahren durchaus akzeptablen Fußball mitgespielt haben. Natürlich spielt da der Kopf eine Rolle, gar keine Frage. Und natürlich spielt da sicherlich auch die Entscheidung der handelnden Person eine Rolle, den Kader nicht ideal und gewinnbringend verstärkt zu haben. Nichtsdestotrotz, es ist dieses Summenspiel. Also Spieler sind genauso daran beteiligt, wie eben auch das Trainerteam, das einfach nicht die richtigen Lösungen findet, um diesem Team ja die Stärken zu verleihen oder den Plan an die Hand zu geben, den das Team braucht.
Ja, es ist halt so spannend, ne? Alle fragen sich ja, wo ist diese Wurzel allen Übels? Weil wenn du deine eigene Leistung entfalten willst, muss im Grunde alles stimmen. Das kennen wir im Sport auch. Du musst mit deiner Leistung im Reinen sein, im Sinne von, dass der Trainer dir die richtigen Impulse liefert, dass das Umfeld hervorragend auf dich wirkt. Ist eine Frage, die wir seit Wochen hin und her schieben. Ich würde gerne auf diesen dritten Punkt kommen, den wir gerade gehört haben von Matthias. Das ist nämlich dieses Thema, was kann von den Fans ausgehen, beziehungsweise von den Mitgliedern. Die Faninitiative gibt es schon, die hier angesprochen wird.
Ja.
Wie viel Aussicht auf Erfolg hat die? Und vielleicht erklär uns auch nochmal, wie ist es zustande gekommen und wie ist das ganze Prozedere überhaupt?
Ja, also die Entstehungsgeschichte ist relativ einfach. Es geht um die große Unzufriedenheit rund um den SV Werder und die sieht man nicht nur in dieser Petition, sondern die sieht man ja insgesamt, auch wenn man gestern ins Stadion geschaut hat. Zuschauer sind vorher gegangen, es wurde gepfiffen, viele Plätze waren ohnehin leer. Ja, jetzt kannst du argumentieren, es war ein Dienstagsspiel, es ist keine optimale Bedingung gerade draußen auf den Straßen, aber das lasse ich alles nicht gelten. Es machte sich zumindest bei uns in dem Bereich der Tribüne großes Entsetzen, ja fast schon Ernüchterung breit. Der Glaube ist einfach nicht mehr da, dass es bei Werder jetzt besser wird. Und da wird natürlich dann nicht eben nur auf die Spieler geguckt, sondern auch auf das, was dahinter stattfindet und in dem Fall dann eben die Verantwortlichen. Deswegen wurde diese Petition aufgesetzt. Stimmenziel ist 7.000, was daher kommt, dass Werder aktuell 70.000 Mitglieder hat und also roundabout. Und laut Statuten ist ein Zehntel davon nötig innerhalb einer Petition, um so eine außerordentliche Mitgliederversammlung auf die Beine zu stellen. Aktueller Stand, während wir hier sprechen, so über den Daumen gepeilt, etwas mehr als 2.000 haben bereits unterschrieben. Kann natürlich sein, dass das noch weiter steigt. Und dann ist das natürlich irgendwann auch eine Stimme, der zumindest Verhör oder Gehör verschafft werden sollte. Inwiefern das dann ad hoc und sehr, sehr schnell funktionieren kann, ist eine große Frage. Da müssten jetzt schon noch weitaus größere Verfehlungen auftreten, glaube ich persönlich, ist meine Meinung, dass man jetzt komplett Tabula Rasa macht. Also gesetzt den Fall, der Trainer muss demnächst irgendwann gehen, kann ich mir schwer vorstellen, dass gleich überall die Köpfe rollen, weil du dann natürlich noch mehr Baustellen für den Rest der Saison einfach hast. Insofern würde ich vermuten, dass dieses ganz große Rad eventuell dann eben nach der Saison gedreht wird, wo alles bewertet wird, überall nochmal geprüft wird, was war richtig, was war schlecht und dann entschieden wird. Nichtsdestotrotz, diese Petition ist ein deutliches Zeichen, dass diese Unzufriedenheit groß ist. Auch da habe ich Clemens gestern drauf angesprochen und er sagte, also er hat das registriert und sagte, er ist lange genug bei Werder und man kann sich vorstellen, dass sowas nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Aber es ist sein Job und er ist mit Energie dabei. Und da hat er auch noch mal betont, wenn wir nur darüber reden, was alles schlecht ist, kommen wir nicht weiter. Es ist legitim, dass Kritik da ist und der stellt er sich auch, hat er betont. Aber er will jetzt mit Ruhe und Energie erstmal weiterarbeiten und so, ja, irgendwie versuchen, diese Leichtigkeit zurückzukommen, die diese Mannschaft halt braucht.
Es wäre die Macht der Basis, aber ich habe dich auch verstanden, ein großer Care-Aus wäre ein zu hohes Risiko. Wer sicherlich dabei sein würde, ist Jan-Peter aus Hoppegarten. Der bringt nämlich diesen Appell hier rein. Der Verein muss doch jetzt reagieren. Will man genauso lange warten wie damals bei Kofeld? Die Situation ist akut, toxisch. Wenn man erst auf einem Abstiegsplatz steht, ist es zu spät. Die Mannschaften, die lange unten waren, haben gehandelt und es zahlt sich mittlerweile aus. Horst ist ein netter Mensch, aber in Bremen hat er ausgedient. verdient. Und wenn man mal richtig neu anfangen will, müssen Fritz und Niemeyer auch gehen. Mal frisches Blut von außen. Ich bin tief traurig. Ja, der Vergleich mit der Kohfeldt-Zeit kommt immer wieder. Damals hat man ja auch viel zu lange im Grunde an Stabilität geglaubt. Siehst du Parallelen zu der Zeit oder ist das eine falsche Analogie, die wir hier aufmachen? Ganz einfach, weil die Situation sportlich und strukturell eine andere ist.
Nein, Parallelen sind auf jeden Fall vorhanden. Du hast zwei Trainer, die beide Woche für Woche, Spiel für Spiel betonen, dass die Mannschaft gut ist, dass sie ordentliche Leistungen zeigt und die beide darauf vertrauen oder der eine in dem Fall vertraut haben, dass dadurch ja der Wandel, der Wechsel zu Besserem schon kommen wird. Und in dem einen Fall wissen wir, dass es anders war. Und wie gesagt, der andere Fall, der aktuelle Fall, weckt momentan irgendwie nicht ja die Fantasie, dass es schnell anders werden kann. Insofern zwischen beiden Trainern sehe ich auf jeden Fall da schon mal eine Parallele. Bei den Verantwortlichen ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ebenso wie Clemens Fritz momentan unterwegs ist, der redet das nicht weg, der weiß um den Status Abstiegskampf, der sagt nicht, ja, wenn wir jetzt 3 Punkte holen, stehen wir schon wieder auf Platz 11 oder irgendwo sonst im Mittelfeld. Also das wischt er nicht weg. Das war damals unter Frank Baumann ein bisschen anders, der so vom Thema Abstieg so überhaupt nichts hören wollte. Und auch deswegen ist, glaube ich, erst viel zu spät gehandelt worden. Ich glaube, aus diesen Erfahrungen von damals hat man eben gelernt und könnte dann eben, wie gesagt, das ist alles noch im Konjunktiv, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, dann vielleicht dann doch eine andere Entscheidung diesmal treffen.
Ist Clemens Fritz denn selbstkritisch genug an der Stelle?
Ja, im öffentlichen Rahmen, so wie er es halt sein kann. Ne? Dass der natürlich intern auch andere Gespräche führt als die, die nach außen dringen, ist, glaube ich, sehr, sehr klar, dass da auch mal lauter argumentiert wird und dass der auch weiß, dass nicht alles super gelaufen ist. Ich glaube, da kann man sich auch sicher sein, aber es hilft jetzt halt tatsächlich, und da gebe ich ihm recht, im aktuellen Fall nicht, wenn er jetzt in diesem Moment gerade seine eigenen Fehler öffentlich betont. Damit ist wirklich niemandem geholfen, außer dass man halt sagt, ja gut, hat er erkannt. Das hilft der Mannschaft auch nicht dabei, am Samstag dieses eminent wichtige Spiel zu gewinnen und danach zu punkten. Das sind tatsächlich Themen, die du ja immer wieder behandeln kannst. Und das sollte intern schon mit aller Schärfe jetzt getan werden, um dann vielleicht in irgendeiner Form am Ende der Saison ja zu dem Schluss zu kommen, es geht weiter oder es geht nicht so weiter. Aber das ist nichts, was ich jetzt ad hoc übers Bein brechen lässt. Also dafür ist dann auch einfach noch zu viel Zeit. Es kann alles noch gut gehen. Es ist auch bis Montag ja noch theoretisch Zeit, transfermäßig nachzulegen, wenngleich ich auch gestern nach den Gesprächen wieder das Gefühl habe, ja, Werder hat halt eben keine Mittel. Viel gehen wird da nicht mehr, aber andererseits musst du ja schon fast was machen, um dir diesen Vorwurf nicht auch noch gefallen zu lassen, dass du nicht auch noch da alles versucht hast, um irgendjemanden zu holen, der dir vielleicht noch ein paar Tore garantieren kann.
Und dennoch bin ich nochmal bei Jan Peter, der gefordert hat, dass die komplette sportliche Führung ausgetauscht wird, auch wenn du uns viele schon beantwortet hast, noch mal ganz nüchtern gefragt, wie realistisch ist so ein Szenario überhaupt? Braucht es dazu nicht auch zwangsläufig Druck von außen? Wir haben die Mitglieder schon angesprochen, dazu gehörte dann aber auch der Aufsichtsrat und das Präsidium, oder?
Ja, natürlich. Also bei Werder wird es in der Regel ja so gehandelt, dass der Aufsichtsrat nicht ins operative Geschäft eingreift. Das ist jetzt in diesem Fall keine neue Entwicklung, sondern das hat man vorher halt auch schon so gemacht. Deswegen gibt es sicherlich vielleicht intern die ein oder andere kritische Stimme, die auch mal sagt, oh, Finger hoch und die Situation ist gerade nicht schön. Aber dieser Impuls von oben, der wird aktuell, vermute ich, nicht in dem Umfang kommen, dass man sagt, so geht es aktuell nicht weiter. Diese Entscheidungshoheit wird Clemens Fritz und Klaus Filbri haben, also vornehmlich, um da zu entscheiden, wir müssen da dringend einen Kurswechsel hinbekommen.
Was die Frage nach Verantwortung angeht, nehmen wir noch Thomas aus Wiesmoor mit rein. Der geht nämlich einen Schritt weiter und schreibt, das Schlimmste ist, dass uns selbst ein Trainerwechsel nicht weiterhelfen wird. Der Kader ist im letzten Sommer total vermurkst worden. Das hat die sportliche Führung zu verantworten. Jetzt hast du eben gesagt, man könne dem Kader nicht die Qualität absprechen. Dieses Vermurkst bezieht sich wahrscheinlich auch eher darauf, dass du Transfers geholt hast, wie zum Beispiel, das war jetzt, glaube ich, nicht im vergangenen Sommer, sondern schon davor, ein Skelly Alvero, der überhaupt nicht stattfindet. Oder wie interpretierst du diesen Beitrag? Siehst du es überhaupt so? Also
ja, auch da geht es wieder um die vereinzelten Dinge. Es ist dann einfach die Gesamtzusammenstellung. Und wenn ich sage, dass man dem Kader nicht die Qualität absprechen kann, dann geht das auch darum, einzelne Personen, die ja durchaus ihre Qualität mitbringen. Aber es gibt halt eben auch Puzzleteile, sodass es eben nicht funktioniert. Von der Bank viel zu wenig Druck. Genau, und Skelly Alvero ist natürlich dann das Paradebeispiel, der seit anderthalb Jahren überhaupt keine Rolle spielt. Und Isak Hansen-Arön ist geholt worden, damit der hier irgendwie den nächsten Schritt gehen kann, ist auch überhaupt kein Thema. Da gibt es ja dann noch so den einen oder anderen, wo man denkt, Mensch, da haben wir vielleicht nicht oder da ist nicht richtig reagiert worden. Trotzdem unter dem Strich, auch man kann der Mannschaft, auch das muss man ja sagen, du kannst eher nicht mal vorwerfen, dass sie es nicht versucht. Also es gibt ja auch andere Abstiegsszenarien, wo man wirklich das Gefühl hat, die Mannschaft kann gar nichts mehr im Sinne oder sie wehrt sich nicht mehr. Können ist ja was anderes, aber dieses Wehren, das sehe ich halt schon. Sie ist halt nur in ihren Mitteln komplett limitiert im Moment. Und da ist halt die Frage, liegt es wirklich nur daran, dass sie selber sportlich einfach gerade nicht dazu in der Lage sind oder liegt es auch an dem Output, der von draußen kommt? Und diese Nuancen zu verbinden, ist, glaube ich, die ganz, ganz große Aufgabe, die diese Mannschaft in den nächsten Tagen, Stunden vor sich hat. Und das ist ja eigentlich fast kaum zu lösen.
Was die Mittel angeht, würde ich gerne noch mal einen anderen Aspekt mit reinbringen. Denn unabhängig vom System, vom Trainer oder der sportlichen Führung entscheidet sich in solchen Phasen ja auch etwas auf dem Platz. Also da zumindest sollte es passieren. Da sind wir bei der Frage, wer übernimmt Verantwortung, wenn es kippt? Wer geht voran, wenn es eng wird? Hat Werder diese Spieler aktuell überhaupt auf dem Platz? Ich meine, gestern ohne Kapitän Marco Friedl, der ist ja einer, der vorangeht, der die Mannschaft mitziehen kann. Das hat er schon häufig gezeigt. Gestern hast du Leadership wahrgenommen?
Ja, minimal schon. Bei einem Jens Day, der dann als Vizekapitän die Mannschaft an diesem Tag mit der Binde auf dem Arm auf den Platz führt, sehe ich das schon. Auch, dass er sich nach dem Spiel hinstellt und diese unangenehmen Fragen beantwortet, das macht eben auch nicht jeder im Moment. Insofern, ja, er ist für mich ein Leader. Da ist er über, aber es gibt eben auch genug, die es eben nicht sind. Und da kannst du ganz speziell in die Offensive gucken. Ja, ein Justin Ginmar taucht jetzt häufiger in der Öffentlichkeit auf, führt auch hier mal ein Interview, spricht auch da mal. Auch das muss man ihm hoch anrechnen. Aber er ist jetzt ja auch nicht der Typ, an dem sich eine Mannschaft aufrichtet. Ein Romano Schmid wäre es, glaube ich, ganz gerne. Aber seit Wochen reden wir darüber, dass er nicht auf hohem Niveau performt. Und das hat man auch am Dienstag wieder ganz deutlich gesehen, dass er jede Menge Probleme gerade hat, selber effizient Fußball zu spielen. Und dann wird es tatsächlich schon langsam dünn, dass jemand wie Karim Koulibaly, der seine erste Saison spielt, noch nicht da der große Kommunikator ist und das Team mitreißt, ist, glaube ich, völlig klar. Mio Backhaus, auch noch brutal jung, aber das ist zum Beispiel auch noch einer, der es eigentlich immer tut, auch in den Gesprächen mit uns, der da auch sich noch immer stellt, egal wie schlecht es gelaufen ist, aber dass der von hinten jetzt da auch nicht gerade dieser aggressive Leader ist, den das Team braucht. Und dann wird's halt echt dünn drumrum. Und da würde sicherlich der ein oder andere mehr der Mannschaft ganz gut tun.
Die Erfahrung und tiefstes Werder-Verständnis hätte Leo Bittencourt.
Ja, das war immer die einfachste Lösung, ne? Dass man das so sagt, der bringt wenigstens irgendwie die Galligkeit mit. Ja, den Eindruck teile ich, aber wir haben auch oft genug über Spiele gesprochen, wo er einfach dann auch nicht sportlich performt hat. Mhm. Ihn jetzt komplett außen vor zu lassen, okay, kann man drüber diskutieren. Aktuell muss man aber auch sagen, er ist mit muskulären Problemen raus, deswegen hat er die vergangenen beiden Spiele verpasst. Also das ist jetzt, zumindest ist das die offizielle Sprachregelung. Insofern gehe ich mal nicht davon aus, dass da jetzt wirklich was anderes immer noch im Hintergrund schwelt. Dass der natürlich nicht zufrieden ist mit seiner Situation. Ja, alles schon lange besprochen. Ob er alleine jetzt da irgendwie zum Retter werden kann, wage ich auch mal zu bezweifeln. Dass er in der Kabine die Klappe aufmacht, glaube ich schon. Trotzdem, du brauchst auf dem Platz insgesamt ein bisschen mehr Reibung.
Du, Malte, ich würde im Zweifel auch die einfachen Lösungen nehmen. Das wird mir erstmal für den Moment reichen.
habe ich auch nicht parat.
Ja, weil du gerade sagst, das klingt so nach einfacher Lösung. Würde ich aber erstmal nehmen, dass wir überhaupt mal einen Schritt weiterkommen. Zur Einstellung der Spieler hat uns Jan aus Berlin das hier geschickt. Die Mannschaft ist bemüht und motiviert, aber aktuell soll es einfach nicht sein. Es ist besorgniserregend, weil die Spieler es versuchen und wollen, aber leider nicht besser können. Irgendwann geht auch der Glaube an die eigene Stärke verloren. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir haben die Spieler gestern auch leid getan. Weil ich hatte das Gefühl, die sind so ein bisschen wie ich beim Tennis. Ich probiere wirklich alles und dennoch punkte ich nicht. Ja.
So war ich früher in Mathe.
Mathe war ich auch so, genau. Das können wir noch drauflegen. Ja. Aber wir kennen alle das Gefühl wahrscheinlich aus dem Sport. Und wenn wir das jetzt mal nehmen, also wenn Einsatz und Wille da sind, aber der Glaube schwindet, kann Leadership Da waren wir ja gerade, da kamen wir ja gerade thematisch her, das dann überhaupt auffangen.
Ja, einzig und alleine nicht, aber du musst ja irgendwie jetzt jeden Strohhalm greifen, der irgendwie noch da ist. Dass dann auch die Spieler sagen, wir haben es schon besser gemacht, wir können das, verstehe ich auch. Aber ihnen, genauso wie allen anderen, gehen im Moment halt die Argumente aus. Da, wo du dich in den vergangenen Partien noch irgendwie damit gerettet hast, dass du sagen konntest, ja, die Mannschaft hat ja ordentlich gespielt und also wenn es so weitergeht, ja, aber dann hast du dieses Spiel gegen Hoffenheim und da ist dieses Alibi eben weg. Jetzt ist wirklich das allerletzte Alibi gewesen, ja, Hoffenheim ist Tabellendritter, ist eine gute Mannschaft. Das war jetzt das Letzte, was noch da war. Und auch das erhöht diese Fallhöhe für Samstag eben noch mehr. Du hast jetzt nach Wochen das erste Team mal wieder und auch für die nächsten zwei Wochen, was in deiner Tabellenhälfte spielt, werden auch ziemlich weit oben. Die haben auch das ein oder andere Problemchen gehabt in der Saison, auch jetzt gerade unzufrieden. Mehr Druck geht ja nicht. Und da jetzt plötzlich mit Leichtigkeit Fußball zu spielen, stelle ich mir auch super schwierig vor, wenn du selber merkst, die einfachsten Dinge funktionieren gerade nicht. Dann kannst du es nur über... Also na ja, Einstellung, Leadership und so weiter machen, dass da jetzt einer die großen Gesten schwingt und deswegen dann alle plötzlich mehr traben, sehe ich halt nicht, glaube ich nicht. Ich würde auch alleine nicht retten, weil diese Mannschaft kollektiv einfach mehr leisten muss. Und mit Mannschaft meine ich da insgesamt auch das Trainerteam, was damit dranhängt. Wie gesagt, ich unterstelle da keinem, dass der das nicht ernst genug nimmt oder dass alles laissez-faire gemacht wird. Die werden alle schon genau überlegen, was sie machen sollen. Aber es reicht halt nicht. Und da musst du dann eben mehr dann noch nachlegen, weil es hilft jetzt auch nichts, wenn wir jetzt die nächsten 12 Wochen sagen, es hat halt nicht gereicht. Das ist dann einfach nicht genug.
Jetzt haben wir viel über Politik gesprochen, waren so auf der Metaebene unterwegs, weil das natürlich gerade die Hauptfragen sind, die alle umtreiben. Das führt uns dann aber auch mal zum Spiel selbst. Da wollen wir natürlich auch noch mal drauf schauen. Denn da machen wir vielleicht auch noch mal die ein oder andere Baustelle auf, die zeigt, wo es hakt. Schauen wir doch mal auf das, was gestern passiert ist mit unserem Deichstubenfreund Tobias Escher, der sich wie immer diese Partie ganz genau angesehen hat. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Die Luft für Werder Bremen wird dünner. Gegen Hoffenheim hat man wieder Werder Bremens größtes Problem gesehen und das liegt in der Offensive. In der ersten Halbzeit war es ein intensiver Schlagabtausch. Hoffenheim hat häufig versucht, mit einer Manndeckung Werder früh anzulaufen. Werder versucht, unter Horst Steffen flach hinten rauszuspielen, den Gegner zu locken und dann in die Räume dahinter zu gelangen. Dazu benutzen sie relativ viele Leute im Aufbau. Es ist häufig so eine Art 5-2 dann mit einem zurückfallenden Schmied, teilweise sogar ein 5-3. Und dann sind nur zwei Akteure vorne. Der Übergang ins letzte Drittel, das ist das, wo es bei Werder hapert. Da gibt es nicht viele Ideen, außer Ginmar lang hinter die Abwehr zu schicken und das klappt in vielen Fällen leider nicht. Zwar war die erste Halbzeit in weiten Teilen ausgeglichen, doch Werder hat es nicht geschafft, Torchancen sich zu erarbeiten. Die zweite Halbzeit stand dann unter dem Stern der roten Karte. Werder lag zwar relativ schnell 0-2 zurück, doch konnte danach das Spiel gestalten. Klar, Hoffenheim hat sich in einem 5-3-1 an den eigenen Strafraum zurückgezogen. Werder hat viele Spieler an die letzte Linie gebracht. Das hat die letzte Linie von Hoffenheim sich zusammenziehen lassen. Und dann ging eigentlich alles nur noch über die Flügel. Man hat eine Flanke nach der nächsten geschlagen mit wechselnden Resultaten. So richtig was heraussprang dabei leider nicht. Aber wie gesagt, die Offensive ist das große Problem, egal ob du halt mit Flankengewitter da reinschlägst oder Ginmar schicken willst, so richtig funktionieren diese Rezepte nicht. Und deswegen ist Werder mal wieder ohne Tor geblieben und das, obwohl sie lange Zeit in Überzahl waren. Und das sollte langsam Sorgen machen.
Tobi, danke dir. Wir fühlen das alles auch. Täglich grüßt das Werder-Tier. Malte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie überhaupt gar keine Lust mehr, über die Offensivnichtleistung zu sprechen. Ich habe schon überlegt, ob wir diesen Podcast vielleicht von Vielmann sponsern lassen. Die fragen wir heute mal an, würde ich sagen. Ganz einfach, weil es offensichtlich schwierig ist, den Kasten zu treffen. Wir müssen trotzdem drüber reden, glaube ich. Ne? Ich sage nur 40 Minuten Überzahl.
Ja, wie gesagt, also es, ja, also habe ich ja gerade eben schon gesagt, du kommst, also du wunderst dich immer wieder, jetzt gehen mir die Worte aus, ja, also vielleicht doch nicht, ja, doch nicht Spielmann, sondern Konrad Duden oder so, ich weiß es nicht, damit ich nochmal Nachschub habe. Es ist einfach unerklärlich, dass diese Mannschaft es nicht hinbekommt, wirklich Gefahrensituationen zu initiieren, gerade wenn das Stadion dann auch noch irgendwie im Hintergrund da ist. Das ist wirklich bedenklich. Es sind die einfachsten Mittel, die man da irgendwie hat und die gehen nicht auf und dann weiß die Mannschaft auch nicht mehr, wie sie sich weiterhelfen soll. Ja, es gibt wenig, was gerade Mut macht. Das ist einfach so. Es ist einfach so, ja.
Ja, weißt du auch gerade nicht, ne? Ja. Vielleicht gehen wir mal in die Einzelleistung rein. Wir haben einen Beitrag aus New York.
Oha.
Also letzte Woche, oder nee, das war diese Woche, es ist ja gerade mal ein paar Tage her, dass wir das letzte Spiel besprochen haben, aus Utrecht, jetzt aus New York. Also liebe Grüße in den Big Apple. Das hier hat uns erreicht. Was für ein trauriger und grauenhafter Auftritt war das denn schon wieder? Schmied ist ein absoluter Totalausfall. Puertas ist keinen Cent an Leihgebühr wert. Und über Ginmar dürfen wir nicht mehr sprechen. Einen solchen Chancentod hat Werder Jahre nicht mehr gehabt. Milosevic wird uns vermutlich auch nicht helfen können. Der ist am Ende genauso unerfahren und harmlos wie Top. Und wieso sitzt ein Bangula schon wieder nur draußen? Der Königstransfer, den Steff nicht integrieren kann, oder was stimmt da nicht? Der war doch eine echte Erfrischung bei seiner Einwechslung. In dieser Nachricht steckt massive Enttäuschung. Gelobt wird da nun wirklich niemand. Wie hast du denn die Leistung der angesprochenen Akteure gesehen? Nehmen wir uns jetzt erstmal Schmied, Puertas und Ginmar vor.
Ja, Puertas fand ich noch so einigermaßen okay auf der ungewohnten Sechserposition, der da ja hinten aushelfen musste, weil Senelin ins Abwehrzentrum gerutscht ist, war, ohne jetzt groß Bäume ausgerissen zu haben, so weit in Ordnung, mehr aber eben auch nicht. Und dann die Abteilung davor, haben wir schon gesagt, war alles eben viel zu dünn. Auch ein Jovan Milosevic, erste Halbzeit kaum Bälle da vorne festgemacht, was mich echt erschreckt hat. Justin Ginmar hatte diese eine Situation ganz am Anfang, aber danach halt auch komplett abgetaucht, dann vor dem 0:1, klar, absoluter Traumtreffer da, auch passt in die Werder-Situation, dass du dir dann so ein Ding fängst.
Ja.
Wäre aber zu verhindern gewesen, wenn Justin Ginmar vorher auf Vorbereiter Burger ein bisschen mehr draufgegangen wäre. Ist jetzt auch nicht sein Kerngebiet. Wir reden über die Offensive. Trotzdem, das spielt da eben auch mit rein. Und insgesamt, also auch...
Schmied war noch dabei, ganz kurz.
Genau, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ist mir auch gerade viel zu wenig für jemanden, der sich wahrscheinlich auch als einer der spielstärksten Spieler der Mannschaft sieht. Und da stelle ich ihm einfach mal, ist der Input, den er ins Team gibt, einfach momentan zu wenig.
Ich hatte ja all meine Hoffnung auf Milosevic gesetzt, der ja gestern mit dem Startelfdebüt daherkam. Allerdings ist er rausgegangen mit einer Note 5 von dir. Mhm. Ganz einfach, weil keine echten Akzente von ihm ausgingen? Oder was war so das Hauptthema? Weil er einfach ein Stück weit verloren auf dem Feld stand?
So ungefähr. Also natürlich hat er sich bemüht, also das kann man ihm nicht absprechen. Aber auch dafür ist er eben auch Stürmer. Und es gab ja durchaus Momente, wo er am Ball war, aber das war mir dann auch zu wenig. Aber das galt ja eben nicht nur für ihn, sondern im Prinzip für alle.
Noch kurz ein Wort zum Bangula, eingewechselt in der 59. Minute. Wie hat er dir gefallen? Warum ist er so spät gekommen erst, der Königstransfer?
Du kannst natürlich auch nicht alles komplett umbauen. Insofern, Justin Ginmar hat in den vergangenen Wochen noch den ein oder anderen Treffer gehabt. Auch die paar gute Momente, dann setzte noch Milosevic ein, nimmst Gröll runter, der sonst auch gesetzt war, eher bei Horst Steffen. Also, dass du dann nicht alles komplett erstmal über den Haufen wirfst, kann ich noch verstehen. Dass er dann reinkommt in Überzahl und dann eben auch seinen Platz hat, ist irgendwie auch selbstverständlich. Aber dass jetzt so nochmal die richtig große Gefahr von ihm ausging. Ja, das ein oder die ein oder andere nette Körpertäuschung, aber auch da ist er jetzt keiner, wo du das Gefühl hast, der kommt jetzt von der Bank und der bringt nochmal einen richtigen Ruck. Und das fehlt komplett. Also das, was früher mit Spielern, wenn wir das große Regalfach nehmen, sagen wir Claudio Pizarro, als der von der Bank kam, hat man gewusst, da passiert noch was. Wenn wir eine Etage tiefer eingreifen, sind wir bei Oli Burke, wo das ganze Stadion auch irgendwie das Gefühl hatte, Mensch, da könnte noch was passieren. Und solche Leute hast du bei Werder momentan gar nicht. Da gibt's Einwechslungen und du denkst so, ja, ob die es jetzt besser machen, weißt du im Moment auch nicht. Und das ist echt bedenklich.
Du hast die Abwehr eben schon kurz angesprochen, denn der Chef der Defensive war gestern Senelinen auf seiner nicht angespannten Position. Angespannt sind alle Positionen. Hinten mit Julian Malatini und Karim Koulibaly. Wie hat denn deiner Meinung nach der Abwehrumbau funktioniert gestern? Ist ja erstmal, also wenn man ein positives Fazit ziehen will, kann man ja sagen, wir haben nur 0:2 verloren gegen Hoffenheim.
Also defensiv fand ich es auch gerade in der ersten Halbzeit noch so weit in Ordnung. Ne? Also es war ordentlich, mehr auch nicht. Also du hast es verhältnismäßig gut wegverteidigt. Und Olivier Demann kann da ja auch noch mit reingenommen werden, der ja ewig nicht von Anfang an gespielt hat. Das war soweit okay. Auch Senelin hat viele Aktionen sehr überlegt gelöst. Wir haben hinterher noch mit ihm gesprochen. Er hat auch gesagt, ja klar, komplette Umstellung für mich. Ich habe nicht so viel Zeit wie sonst. Ich muss auf ganz andere Dinge achten. Und ich finde, man hat nicht gemerkt, dass er das eigentlich nicht gewohnt ist. Also du hattest jetzt nicht das Gefühl, da steht aber hinten einer drin, der jeden Ball nur wegdrischt, in der Hoffnung, dass er da nicht irgendwie den ganz großen Fehler macht. Das gab's ja nicht. Julian Malatini spielt eigentlich so, wie wir ihn momentan oder wie wir ihn immer bei Werder erlebt haben. Es gibt mal eine gute Szene, dann gibt's aber auch mal zwei schlechte, wo du so ein bisschen denkst, hui, jetzt
brennt es aber. Also das kann man viel, viel souveräner machen. Diese Souveränität fehlt ihm komplett. Und deswegen fand ich, war das so weit in Ordnung. Mehr aber halt auch nicht. Und das lag sicherlich auch daran, dass natürlich Hoffenheim 50 Minuten in Unterzahl war hinten raus. Dass die dann natürlich nicht mehr Vollgas nach vorne spielen und die Abwehr da vor Probleme stellen, ist auch irgendwie klar. Deswegen, ja, ist einigermaßen gut gegangen. Mehr auch nicht.
Es hätte noch immer J gegangen. Na super. Das lässt mich jetzt gerade nicht mit viel Schwung auf Samstag gucken. 15:30 geht's zu Hause gegen Gladbach. Horst Steffen gestern in der Pressekonferenz, wie ich fand, sichtlich angeschlagen. Der sieht echt ganz schön müde und fertig aus im Moment, aber ist ja auch kein Wunder. Hat sich positioniert. Du hast ihm nämlich eine Frage gestellt. Du wolltest von ihm wissen, ob er noch an Werder glaube. Das hier ist dabei rausgekommen.
Den Glauben habe ich, dass wir heute nach dem Spiel direkt enttäuscht sind und das Gefühl haben, ey, wir haben wieder kein Tor geschossen, das ist klar. Ich glaube, wir haben schon gesehen, dass wir es besser können. Und das ist das, was mich zuversichtlich stimmt, wo ich die Überzeugung habe, dass die Jungs besser spielen werden. Da bin ich ganz sicher, dass Leute auf der Tribüne das Gefühl haben, wieso gewinnen wir nicht nach so und so vielen Spieltagen, wo wir nicht gewonnen haben. Das darf sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir am Wochenende eine bessere Mannschaftsleistung dann auf das Feld bekommen und dann auch einen Dreier feiern können.
Oh, da lehnt sich der Horst aber mal ganz schön weit aus dem Fenster. Okay, nehmen wir das einfach mal. Auf wen dürfen wir denn bauen? Welche Spieler werden Stand heute wieder zur Verfügung stehen? Und kannst du nachvollziehen, dass Horst Steffen hier sogar über 3 Punkte spricht?
Fand ich auch mutig im ersten Moment, als er das gesagt hat. Unterstreicht für mich aber nur noch mehr, dass auch er entweder es schon weiß oder zumindest ahnt, dass dieses Spiel von ganz besonderer Bedeutung für seine weitere Trainerkarriere in Bremen sein wird, ob sie endet oder ob sie tatsächlich weitergeht. Er braucht diesen Sieg. Die Mannschaft braucht ihn ohnehin, aber er braucht ihn auch ganz besonders, dass er ihn ankündigt und sich erhofft, ja, in der aktuellen Situation sicherlich ein mutiges Unterfangen. Schauen wir mal. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, ob die Mannschaft wirklich sich von diesem neuerlichen Schlag so schnell erholen kann, um da dann vor eigener Kulisse einen deutlich besseren Auftritt hinzulegen. Personell, ja, viel Optimismus kann ich da nicht versprühen. Klar, Marco Friedl wird zurückkehren, wenn da jetzt nicht irgendwie im Training was Unvorhergesehenes passiert. Die Sperre ist abgebrummt. Amos Pieper, sind sie sich alle relativ einig, dass das wahrscheinlich dann doch nicht so schnell geht, wie man gehofft hatte. Also diese Fleischwunde da am Knie scheint ihn mehr zu behindern. Es wird jetzt nicht ewig dauern, aber fürs Wochenende wird erstmal nicht mit ihm geplant. Und dahinter sieht's auch nicht besser aus. Ein Isaac Schmidt hat diese Gehirnerschütterung aus dem Spiel zuletzt davongetragen. Da gibt's ja dieses ganz gesonderte Protokoll, auf das man da achten muss. Da gibt's jede Menge Untersuchungen, dann muss er getestet werden. Das wird sich bis Ende der Woche hinziehen. Dass er dann direkt schon wieder von Beginn an spielt, glaube ich auch nicht. Insofern würde ich da vermuten, dass Olivier Demann erstmal weiterhin da auf der linken Seite bleibt. Und dann hat sich's auch schon mit Spielern, die zuletzt nicht da waren und zurückkommen könnten. Also, dass da jetzt der Wunderheiler plötzlich wie Phönix aus der Asche kommt, nope.
Dann diagnostizieren wir doch mal den 12. Mann, wie es um den so steht. Der könnte ja auch noch ein bisschen was bringen. gestern war es so, dass einige Fans schon früher rausgegangen sind. Die Ostkurve stand wie eine Wand hinter der Mannschaft. Aber es waren eben auch Pfiffe zwischendrin zu hören und am Ende. Was ist denn für Samstag für einen Support zu erwarten?
Ja, das frage ich mich auch. Also wenn wir im Bild bleiben wollen, ist der 12. Mann momentan verletzt. Vielleicht nicht körperlich, aber zumindest emotional. Und das ist der ganz große bedenkliche Moment. Ich hatte schon eigentlich für gestern damit gerechnet, je nachdem wie das Spiel läuft, dass der Unmut sich etwas mehr äußern könnte. Das wird am Samstag, glaube ich, der Fall sein, wenn es halt wirklich sportlich nicht läuft. Wenn die Mannschaft tatsächlich den Eindruck vermittelt, wir können hier was bewegen und gegen diesen Gegner geht was, dann wird die Kulisse auch da sein. Die Ostkurve war auch gestern da. Insgesamt fand ich es im Stadion relativ ruhig, was aber auch nachvollziehbar ist. Und auch das hat Horst Steffen im Nachgang gesagt. Wir haben auch wenig Anlass dazu geboten, dass es anders hätte sein können. Und du hast das Stadion, nach dieser roten Karte hast du es plötzlich da. Da ging mal so ein kurzer Ruck durch und dann fängst du dir direkt diesen dummen Freistoß, dieses dumme Tor ein. Und dann ist die Szene natürlich, also dann ist alles wieder gelaufen, alles wieder dahin und dass dann von den Fans, die seit Wochen gefrustet und enttäuscht sind, aber trotzdem kommen, dann irgendwann diese Lethargie und Müdigkeit einsetzt, ist nur nachvollziehbar. Und ich glaube schon, dass da so eine gewisse jetzt erst recht Stimmung bei allem Frust und aller Enttäuschung vorherrschen wird am Samstag. Aber dafür muss erstmal auf dem Rasen was liefern oder geliefert werden, damit dann wirklich auch der Funke überspringt. Sich nur darauf zu verlassen, dass die Kulisse den Rücken stärkt, das ist ein bisschen wenig.
Lethargisch und müde sind wir bei der Deichstube nicht. Wir sind nämlich für euch da die ganze Woche. Und wenn ihr nochmal so richtig was loswerden wollt, ihr kennt ja unsere Nummer, ist die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Dann meldet euch gerne. Und auch wenn ihr vielleicht müde seid, was das Klicken angeht, wir freuen uns trotzdem, wenn ihr uns 5 Sterne Deluxe da lasst. Ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Also klickt mal fleißig drauf auf die Bewertung. Und ja, Malte, mir bleibt zu sagen, danke dir.
Sehr gerne.
Für immer für die Einordnung. Wann bist du das nächste Mal am Start? Bist du Samstag im Stadion? Ist das ja Bjarne?
Genau, Kollege Vogt wird im Stadion sein. Wir hören uns in knapp anderthalb Wochen wieder. Ich trete die Reise nach Freiburg an. Ich erinnere mich noch an letztes Jahr. 0-5 Packung. Es kann nur besser werden.
Du bist so ein bisschen der Mann für die Fernziele bei der Deichstube, kann das sein?
Ja, das habe ich diese Saison auch festgestellt. Das war so, zu Hause lässt man mich momentan nicht so häufig ran, sondern lässt mich reisen. Gerne auch gen Süden, Heidenheim habe ich gemacht, Freiburg habe ich gemacht, Augsburg habe ich gemacht. Also weiß ich nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich das kürzeste Streichholz gezogen.
Zu Hause lässt man mich nicht so gern ran, finde ich super in dem Kontext, Malte.
Wie habe ich jetzt erst verstanden?
Immerhin gehen wir mit dem Lacher raus, wer hätte das gedacht? Cheers vom Nachspiel da. Ich danke euch, danke dir und bis Samstag.
Ciao.